Ich möchte Ihnen das noch sagen. Ich bin in Israel sehr verbunden mit mehreren Gemeinden, aber eine, wo ich wirklich zu Hause bin, ist die Gemeinde von Baruch Maoz in Rishon LeZion. Vor 6 Jahren hatte die Gemeinde noch 26 Personen als Mitglieder. Heute etwas mehr als 300. Die brauchen einen großen Versammlungsraum. Die können nicht am Schabbat 4 oder 5 Mal Gottesdienst hintereinander halten. Auch wenn die Besetzung dann, die Prediger dann verschiedene Leute sind. Es ist ein Wunder geschehen, gegen den Widerstand der Orthodoxie haben die die Baugenehmigung bekommen. Nun brauchen sie aber Geld. Alleine können sie dieses große Projekt, geplant ist für 400 Leute, mit Kindern unter Umständen, nicht bewältigen. Die Blumenkarten, die ich verkaufe, gehen in dieses Projekt, damit sie wissen, wo sie ihr Geld da lassen, wenn sie an Tante Anna zum Geburtstag schreiben. So, jüdischer Glaube und das Evangelium Jesu. Der jüdische Glaube besteht zunächst einmal aus 2 wesentlichen Elementen. Das eine ist zukunftsorientiert und meint, dass Gott, der die Geschichte Israels lenkt und der Israel führt, dieses Volk an das von ihm verheißene, versprochene Ziel bringen wird. Dieses Ziel heißt Shalom. Gemeint ist der große und ewige Shalom, in dem all das nicht mehr vorhanden ist, was diese Welt und die Herzen der Menschen bedrückt. All das, was ich angesprochen hatte, eine erneuerte Welt oder eine neu geschaffene Welt, in der kein Leid mehr ist. Kein Hass, kein Neid, kein Streit, keine Verfolgungen, keine Missgunst, wo Menschen sich achten. Und wo man sich achtet, kann man sich auch verstehen oder sich bemühen zu verstehen. Und wo man sich versteht und achtet, kann man sich lieben. Da herrscht Friede. Auch alles andere, was uns immer wieder irritiert und vor Fragen stellt nach dem lieben Gott, Schmerzen, Qualen, Leiden, schlimme Krankheiten, Sterben, wird alles nicht mehr sein. Und auch die Sünde nicht. Das alles ist überwunden. Gott wird abwischen alle Tränen und wir werden sein Volk sein, alle, die dazu berufen und gerufen wurden. Wissen Sie, dass in der Gegenwart Jesu eine Vorwegnahme dieses Schaloms geschah? Da wurden Blinde sehend, Lahme gehend, Taube hörend, Kranke heil, Aussätzige rein, Tote standen auf. Und Sünden wurden vergeben. Ein Stück Vorwegnahme des kommenden Heils in die Gegenwart. Im jüdischen Glauben geschieht kein Zuspruch der Sündenvergebung. Kein Mensch ist in der Lage, einem anderen sowas zuzusprechen. Ich werde Ihnen das nachher noch deutlicher illustrieren. Kein Yom Kippur, kein Versöhnungstag, endet mit dem Zuspruch, geht hin im Shalom des Herrn, euch sind eure Sünden vergeben. Das darf kein Mensch sagen. Das steht allein Gott zu. Und nun kommt einer daher und spricht, stehe auf, mein Sohn, dir sind deine Sünden vergeben. Welch ein Skandal. Und deshalb wiederum das rabbinisch gebotene harte Nein zu diesem Jeshua HaMashiach, zu diesem Jesus von Nazareth. Hoffnung ist ein Element des jüdischen Glaubens. Und an dieser Hoffnung festzuhalten, dass Gott uns dahin führen wird, ist ein wichtiger Teil dieses Glaubens. Selbst in schlimmen Zeiten, selbst in Verfolgungen, selbst in Pogromen. Und zu dieser Hoffnung bekennen wir uns auch im Sterben. Shema Yisrael, Adonai Elyanu, Adonai Echad. Gott, der Herr, ist einer. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und aller deiner Kraft. Auch wenn dein Leben gefordert wird von den Feinden Israels. Mit diesen Worten auf den Lippen sind fromme Juden in die Gaskammern gegangen. Das respektiere ich. Und ich habe eine große Achtung vor der Frömmigkeit Israels. Auch wenn sie mich ablehnt. Und ich habe in den 36 Jahren versucht, in der Christenheit den jüdischen Glauben verständlich zu machen. Deshalb auch die beiden Bücher. Und Liebe zu wecken zum jüdischen Volk. Und unsere jüdischen Christen bekennen sich zu ihrem Volk und wollen es auch nicht aufgeben. Sie sind in dieses Volk hineingeboren worden. Es muss ja nicht in Israel sein, kann auch in Stuttgart sein. Wir gehören dazu. Und wir lieben alles, was Gott der Herr für dieses Volk getan hat. Den Judaismus, die rabbinische Lehrtradition, was die Rabbiner daraus gemacht haben, dem gilt unser Nein. Moderne Rabbiner wie Levinson haben geschrieben, für die jüdische Religion ist es gar nicht so wichtig zu wissen, was die Tora, also die Weisung Gottes, 5 Bücher Mose und alles, was dazugehört, was die Tora wirklich sagt, sondern wie unsere Weisen und Lehrer uns gelehrt haben, dass wir sie verstehen sollen. Und deshalb hat sich der jüdische Glaube vom Alten Testament weit entfernt entwickelt. Das muss man wissen, wenn man mit Juden ins Gespräch kommt. Das andere Element jüdischen Glaubens ist rückwärtsorientiert, ist vergangenheitsorientiert, Gottes Geschichte mit Israel. Und in notvollen Zeiten hat sich jüdischer Glaube immer aufgerichtet an den großen Taten Gottes, die in dieser Geschichte geschahen. Und eine der größten Taten Gottes war ohne Zweifel die Befreiung Israels aus Ägypten. Diese Tatsache durchzieht alle Feste Israels. Schabbat für Schabbat wird daran erinnert in der Gebetsliturgie. Und heute beginnt das große Fest der Verschonung, Pesach, Hebräisch, Pascha, Griechisch. Pesach, auf Deutsch Verschonung. Und jeder Jude, der heute Abend zusammensitzt mit seiner Familie und diese Sederfeier durchführt, der hat diesen Abend so zu begehen, als wäre er damals persönlich dabei gewesen. Gott hat mich befreit aus Ägypten. Und die meisten Gebete Israels sind deshalb Gemeinschaftsgebete. Gott befreite uns. Er leitet uns. Er hilft uns. Er segnet uns. Und so weiter. Natürlich gibt es auch persönliche Gebete, aber die treten sehr im Hintergrund. Mit dem jüdischen Gebetbuch ist Israel in der ganzen Welt verbunden. Mit allen Juden. Aber nun, sagte ich Ihnen ja schon, Gott befreite Israel nicht aus Ägypten, um es in eine grenzenlose Freiheit hinaus zu entlassen, sondern um es an sich zu binden, was der Bund bedeutet für Juden, habe ich Ihnen erklärt. Ich bin der Herr, dein Gott Israel, der ich dich aus Ägypten, aus der Sklaverei, in die Freiheit, aus dem Tod zum Leben geführt habe. Deshalb gehörst du mir, bist mein Eigentum vor allen Völkern. Und deshalb verlange ich von dir Gehorsam, unbedingten, absoluten Gehorsam, deine ganze Hingabe in den Willen Gottes. Darum sollst du keine anderen Götter neben mir haben. Darum sollst du dir kein Bild, keine falsche Vorstellung von Gott machen. Darum sollst du. Die Ur-Tora. 10 Weisungen, 10 Gebote. Und dazu gehören noch 603 Mitzvot, zusätzliche Gebote in den 5 Büchern Mose. Mit den 10 zusammen sind 613. Und deshalb überträgt sich das Wort Torah, Weisung, auf die 5 Bücher Mose zunächst. Und die werden in der Synagoge abschnittsweise gelesen, durchs ganze Jahr hindurch, bis sie wieder von vorne anfangen. Wenn du dies tust, meine Weisungen lebst, meinen Willen darin offenbart, den Völkern vorlebst, bist du mein Zeuge, der Zeuge meiner Wirklichkeit in dieser Welt. Aber Gott sei es geklagt, Israel hat es nicht gekonnt. Auf dem Berge im Sinai, der heißt Berg Moses heute, wenn es war, der Ort lässt sich gar nicht mehr so genau bestimmen. Auf diesem Berg empfängt Mose die Weisung Gottes für sein Volk. Gräbt sie ein in steinerne Tafel, trägt sie in die Niederung und der Tanz ums goldene Kalb. Da zerbrechen die Tafeln. Furchtbares Gericht folgt, Sie kennen ja die Geschichten. Dass Israel es nicht konnte, war nicht nur der dauernde Kampf und die Klage des Mose. War der Kampf und die Klage aller Propheten. Und es hat in der Geschichte Israels immer Menschen gegeben, zu allen Generationen, denen die Augen aufgingen darüber, wie Israel seine Bestimmung verfehlt. Und die anfingen daran zu leiden. Und dieses Leiden an Israel führte immer für diese Leute zum Leiden in Israel. Wenn Sie die Klagelieder des Jeremia kennen, wissen Sie, was ich meine. Nun, diese Menschen waren nie die Mehrheit im jüdischen Volk. Es war immer ein kleiner Teil, ein Sheer Yashub, ein Rest, der umkehren wollte und umkehrte. Und unter diesen Menschen entstand die Frage, warum hat uns denn Gott überhaupt die Tora gegeben, die doch kein Mensch halten kann? Wer kann sie denn? Wir scheitern doch alle an der Tora. Es gibt keinen unter uns, der sagen könnte, Herr, das habe ich alles gehalten von meiner Jugend an. Es gab mal so eine Stimme, Jesus gegenüber, reiche Jüngling, das kennen Sie. Aber in Wirklichkeit. Und da ging denen die Augen auf über dem, was die Tora eigentlich ist. Auf der Tora liegt der Glanz der Schechina, die Herrlichkeit Gottes. Und das ist nicht nur ein Glanz, der die Augen blenden kann, sondern der auch verbrennen kann. An der Tora erkennen wir den heiligen Gott, seinen heiligen Willen, seine heiligen Weisungen. Und wir erkennen, wer wir sind. Immer wieder Scheiternde und Gescheiterte. Wir brauchen mehr, als nur zu sagen, Herr, das haben wir alles gehalten. Wir bemühen uns, ja, aber wir schaffen es nie. Schauen Sie, und deshalb ist es Brauch bei Juden, wenn sie die Heilige Schrift, die Tora-Rolle aufgerollt in der Synagoge, auf der Bima vorgelegt bekommen und 7 Männer aufgerufen werden, ein Stück dieses Tora-Abschnitts für den heutigen Schabbat zu lesen. Sie verhüllen ihr Haupt mit dem weißen Gebetsmantel oder dem Gebetsschal. Wie Mose es tat vor dem brennenden Busch, wie Mose es tat, wenn er in die Stiftshütte ging, wie Mose es tat, wenn ihm die Herrlichkeit Gottes begegnete. Die Tora verurteilt uns alle. Wer die Worte der Tora tut, wird durch sie leben, 5. Mose 18, Vers 5. Und wer sie nicht tut, wer sie nicht tun kann, wird durch sie sterben. Unter diesen Menschen erschien dann der Versuch einer Antwort, eine Vision. Es muss einer kommen, der stellvertretend für uns alle das tun kann, was wir nicht tun können. Eine Stellvertretung. Und immer deutlicher wurde dieses Wünschen und Verlangen nach dieser Stellvertretung. Und immer deutlicher erschienen diesen Menschen in Visionen Konturen für diesen einen. Sie die Gottesknechtslieder beim Jesaja kennen, wie das schrittweise sich entwickelt, bis hin für wahr, der da kommen wird. Er trug auch unsere heutige Krankheit schon. Lud auf sich unsere Schuld. Wir aber hielten ihn für den, der von Gott geschlagen und verwundet wurde. Aber er ist um unserer Missetat willen, um unserer Sünden willen. Jesaja 53. Wird in den Synagogen nicht gelesen. Warum, wird Ihnen klar sein? Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott den einen Juden, der das konnte, der die Tora nicht nur lehrte, sondern auch vorlebte, wie ich Ihnen sagte, und den Weg des Gottesgehorsams stellvertretend für sein Volk ging, bis in die totale Hingabe in den Tod. Nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Es ist vollbracht. Was denn? 33 Lebensjahre, drei Jahre Lehrtätigkeit? Nein. Diese im jüdischen Volk ersehnte Stellvertretung. Auf Golgatha am Kreuz kommt jüdischer Glaube an sein Ziel. Erfüllt sich jüdische Hoffnung und jüdischer Glaube. Das Kreuz steht nicht gegen Israel. Das haben die Christen zum Schwert gemacht, ja, in der Verfolgung der Juden, in den antisemitischen Zeiten. Aber nicht Gott. Das Kreuz ist eigentlich das Heilszeichen für Israel. Es hat im jüdischen Volk immer wieder auch die Erwartung gegeben, dass das Königtum, die Könige Israels, so eine Stellvertretung für das Volk bringen könnten. Wozu haben wir sie ausgespart? Sie stehen in keinem Existenzkampf. Sie kommen nicht in Berührung mit schuldhaften Verstrickungen und so weiter, die sich durch diesen Existenzkampf ergeben. Sie können doch mit reinen Händen vor Gott stehen und das für uns tun, was wir nicht können. Aber auch das Königtum, er konnte das nicht. Selbst ein König, ganz nach dem Herzen Gottes wie David, scheiterte im Ehebruch mit Bathsheba und im Mord an deren Mann. Auch das nicht. Leiden an Israel, Leiden in Israel. Auch das will das Kreuz auf Golgatha sagen. Der eine, der gelitten hat für sein Volk. Schauen Sie, es gibt den Apostel Paulus, der in einer seltenen Klarheit dies für sein Volk niedergeschrieben hat, aber auch für die Hinzugeführten aus den Völkern. Ich zitiere jetzt einige Paulusworte. Er, Jesus, ward gehorsam bis zum Tode, ja zum Tode am Kreuz, Philipper 2. Nehmen Sie doch mal das Wort Gehorsam. Wie das als Last auf Israel liegt. Und jüdischer Glaube verführt doch immer wieder zum Fragen und gebietet auch zum Fragen, was sollen wir tun? Und Rabbiner haben zu antworten. Die Schriftgelehrten hatten die Aufgabe, in den Gemeinden auf solche Fragen Antworten zu geben von der Tradition her. Denn von Generation zu Generation wurde neu gefragt und neu geantwortet. Rebbe, was sollen wir machen? Was sollen wir tun? Rebbe, darf die Lea oder die Shoshana am Schabbes kochen? Da sollst du kein Werk tun, noch dein Sohn, noch deine Tochter, noch dein Knecht, noch deine Magd, noch dein Ochse, noch dein Esel, auch nicht dein Fremdling, der in deinen Toren wohnt. Und da fehlt eine Person, ja? Gedenke des Schabbattages, dass du ihn heiligst. Da fehlt doch eine Person in der Aufzählung, haben Sie es nicht gemerkt? Ja, mein teures Weib. Da sollst du kein Werk tun, noch dein Sohn, noch deine Tochter. Rebbe, darf die Shoshana nun kochen oder nicht? Ist doch ein lebenswichtiges Unternehmen. Und wenn ich nach 2 Stunden Gottesdienst in der Synagoge nach Hause komme, dann soll doch die Schabbatfreude mir entgegengerochen kommen aus meinem Haus, der Schabbesbraten. Da geht doch mein Herz weit auf. Gott, ich danke dir für diesen Schabbat. Und die Rabbiner haben geklärt, auch die Shoshana, auch die Lea oder die Editka sind Töchter Abrahams. Auch sie haben teilzuhaben an der Ruhe Gottes. Denn Schabbat heißt Ruhe. Gott lädt uns ein, an seiner Ruhe teilzuhaben. Es wird nicht gekocht. Rebbe, und Feuerzünden? Feuerzünden? Im Winter wird es so früh dunkel. Und die Rebbe, die Rabbiner haben gewusst, dass man damit auch das Schabbatgebot knacken kann. Denn früher in den Zelten oder in den Steinhäusern, die nur aus einem Raum bestanden, war in der Mitte die Feuerstelle, oben ein Loch für den Rauchabzug. Und da hing der Kessel an Ketten über der Feuerstelle. Rebbe, wir können nicht, war hier, hat sich gekocht, Speise ganz von alleine. Also, Feuerzünden verboten. So entstanden um das eine Schabbatgebot 39 Gebote, Zusatzgebote. Ja, Rebbe, heute, also der Zeit der 5 Bücher Mose konnte kein Mensch daran denken, dass man heute Auto fahren kann. Rebbe, dürfen wir am Schabbat Auto fahren? Und die Antwort ist ja einfach, natürlich nicht. Was machst du denn mit dem Zündschlüssel? Feuerzünden verboten. Und deshalb der große Ärger in Jerusalem, wenn an Synagogen junge Israelis mit dem Auto vorbeifahren und womöglich noch so ein großes Quäkefon angestellt haben, dass es so schallt, nicht? Und dann fliegen Steine und es wird geschrien, Schabbat, Schabbat. Aber Rebbe, der Krankenwagen, der darf fahren. Warum? Wenn es um die Rettung eines Menschenlebens geht, dann darfst du dich auf den Thron Gottes setzen und alle seine Gebote außer Kraft setzen. Mit wenigen Ausnahmen, Götzendienst, wenn du zum Götzendienst genötigt wirst oder ein anderer. Oder Ehebruch oder Gotteslästerung. Aber sonst, wenn ein Flüchtling an deine Tür klopft, der von den Feinden Israels verfolgt wird, von Römern oder Nazis oder wer immer, dann hast du ihn aufzunehmen, wenn du kannst, ihn zu verstecken. Und dann kannst du lügen und betrügen, wenn du damit einen Menschen retten kannst oder dich selbst. Nun, ich habe Sie jetzt ein wenig in die rabbinische Lehrtradition geführt. Wissen Sie, was es hieß, wenn Jesus am Schabbat geheilt hat? Und die überspinnigen Pharisäer dagegen aufgestanden sind. Er hat sich an diese Überlieferung gehalten, wenn du ein Menschenleben retten kannst am Schabbat, gilt die extreme Bindung an den Schabbat für dich nicht. Ein anderes Wort von Paulus, das steht im 2. Korinther 5, 21. Gott hat ihn, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht. Drittens, Jesus ist nicht gegen Tora und Torafrömmigkeit Israels gestorben, sondern um sie an das von Gott gewollte Ziel zu bringen. Darum ist Jesus Christus der Tora-Ziel. Römer 10, Vers 4 ist immer schlecht übersetzt. Da heißt es, Jesus ist des Gesetzes Ende. Da steht im Griechischen das Wort Telos, Ziel. Wer an ihn glaubt, der ist vor Gott gerecht, der ist von Gott gerettet. Der sich, und da wir Ostern haben, an die Wirklichkeit der Antwort Gottes auf die Erfüllung der Tora klammert, das Leben. Wer sich an Jesus klammert und mit in seine Auferstehung hineinziehen lässt, der darf diesem Wunder entgegenkommen, wenn dieses Leben in dieser Welt verlöscht. Und nun verstehen Sie auch, jetzt Jesus, wenn er Matthäus 5, 17 gesagt hat, ihr sollt nicht glauben, dass ich gekommen bin, Tora und Propheten aufzulösen, sondern zu erfüllen bin ich gekommen, zu erfüllen. Viertens, Galater 3, 24, deshalb ist die Tora ein Zuchtmeister auf Christus hin. Sie lehrt mich erkennen, wer ich bin und treibt mich in die Arme Christi. Denn nur über meine Verlorenheit bin ich in der Lage zu erkennen, was heil ist in diesem Jeshua HaMashiach. Und nun, fünftens, schreibt Paulus das Gebot, also die Tora, gereichte mir zum Tode, die mir doch zum Leben gegeben wurde, wie es heißt, wer sie tut, der wird durch sie leben. Und ich wiederhole, die Auferstehung Jesu war die Antwort darauf, dass er die Tora erfüllte, wird durch sie leben. Römer 4, 25, er ist um unserer Sünden willen dahingegeben und um unserer Gerechtigkeit willen auferweckt, die wir durch ihn erfahren können. Darum, nicht die Tora ist der Weg zum Leben, sondern die in Jesus Christus erfüllte Tora. Deshalb bleibt die Tora gelten. Sie ist nicht aufgehoben, sie ist nicht ausradiert, sie ist nicht weggewischt. Auf ihr liegt, ich wiederhole, der Glanz der Herrlichkeit Gottes. Sie hat ihre Gültigkeit bis ans Ende dieser Welt. Es wird kein Tüttel, kein Buchstabe von ihr genommen. Aber die in Jesus Christus erfüllte Tora ist unser Leben. In der talmudischen Überlieferung heißt es, die Tora ist für uns der Weg, die Wahrheit, und sie führt zum Leben. Und nun kennen Sie das Gegenwort. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Ich war 6 Jahre lang berufenes Mitglied in der Studienkommission für Kirche und Judentum der EKD. Und da waren auch immer die Rabbiner dazu eingeladen, und die haben uns dieses Wort immer um die Ohren geschlagen. Das begründet die ganze Arroganz und den Hochmut des Christentums. Aber von erfüllter Tora wollten sie nichts wissen. Und schon gar nicht von dem Wort Kolosser 2,9. In Jesus Christus wohnt die ganze Fülle der Gottheit. Paulus konnte seinem Volk alles zusprechen in Römer 9. Alles. Ihnen gehört die Kindschaft, ihnen gehört das Gesetz, die Tora, ihnen gehören die Väter, ihnen gehört der Gottesdienst. Und. Aber dann, aus ihnen kommt Christus nach dem Fleisch, der da ist Gott über alles. Für Juden Gotteslästerung. Man kann diese Stelle auch anders übersetzen, aber wer Paulus und seine Theologie kennt, der muss das so stehen lassen. Der da ist Gott über alles. Und noch ein Wort aus dem Talmud. Wo sich 2 oder 3 zusammenfinden und sich mit der Tora beschäftigen, da wohnt die Herrlichkeit Gottes unter ihnen. Und nun kennen Sie noch ein Wort. Wo 2 oder 3 versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter euch. Oder unter ihnen. Also noch einmal. Am Kreuz erfüllt sich Israels Bestimmung, der von Israel geforderte Gehorsam, die totale Hingabe in den Willen Gottes. Deshalb ist er Israel. Und alle, die sich diese Stellvertretung gefallen lassen, sie in Anspruch nehmen, dieses für mich getan, dürfen seine Brüder und Schwestern sein und zu Israel gehören. Gehört ihr Christus, so seid ihr Abrahams Kinder und damit Erbe nach der Verheißung für die Juden zuerst, aber auch für die Heiden. Deshalb schäme ich mich des Evangeliums von Christus Jesus nicht, denn das ist eine Kraft Gottes, die da rettet alle, die zum Glauben finden an ihn. Die Juden zuerst und auch die Heiden. Römer 1,16. Und deshalb war es für die erste Kirche Jesu selbstverständlich, das dem jüdischen Volk mitzuteilen. Mission heißt Sendung. Sendung zu Israel. Das war die Aufgabe und es bleibende Aufgabe der Kirche des Judenkönigs. Wer das bestreitet, Theo Sorg hat es auf dem Kirchenacker ja deutlich gemacht, wer das bestreitet, hat sich von der Botschaft des Neuen Testamentes weit entfernt. Euch Juden wird Vergebung der Sünden durch Jesus und von allem, wovon ihr durch die Tora nicht konntet, freigesprochen werden. Der aber ist gerechtfertigt, der an ihn glaubt. Apostelgeschichte 13. 1. Petrus 1, Vers 10. Nach diesem Heil haben die Propheten gesucht und geforscht, die von der Gnade geweissagt haben, die für euch bestimmt ist. Was die Könige nicht konnten, hat Jesus auch stellvertretend für das Königtum getan. Deshalb ist er für uns der eine und einzige König der Juden. Messias heißt der Gesalbte. Im Griechischen Christus. Wenn Sie sich als Christen bekennen zu diesem Jesus, bekennen Sie sich zum König der Juden, der den Königstitel Israels trägt. Und die Geschichte seiner Salbung kennen Sie ja auch. Sie war verbunden mit seinem Sterben, in den Tod gesalbt. Heute am Karmittwoch ist es so dran, das Thema. Salbung Jesu. Jetzt muss ich schnell machen. Ich bin mal konfrontiert worden mit einem Freund, mit dem ich lange Zeit ganz eng befreundet war. Sohn eines Rabbiners, der mich forderte, ihm mal zu erklären, warum wir so einen Irrsinn glauben, dass es einen Sohn Gottes gibt. Dann habe ich ihn angesehen und habe gesagt, zuerst mal bist du gemeint, Sohn Gottes zu sein. Söhne Jahwehs, seid ihr mein Volk Israel. Ich rief Israel meinen Sohn aus Ägypten. Aber wann ist man wirklich ein echter Sohn seines Vaters? Wenn Menschen im Sohn die Wirklichkeit des Vaters doch erkennen können, dass sie sagen können, komm mal ganz wie der Vater, ich meine das jetzt positiv, gell? In Jesu Wirklichkeit erkennen wir die Wirklichkeit Gottes. Wer mich sieht, sieht den Vater. Ich und der Vater sind eins. Lassen Sie mich noch schließen. Ich könnte noch ein bisschen weitermachen, aber die Zeit läuft dahin mit diesen Glaubenszeichen Israels. Oh ja, wenn Sie es mir aufheben. Schauen Sie, ich habe Ihnen ja erklärt vom Tun frommer Juden in der Synagoge. Wenn Sie mit der Heiligen Schrift in Berührung kommen, die Sie nicht mal mit dem Finger berühren beim Vorlesen, sondern mit einem extra Zeiger. So. Dieses Tuch ist dem frommen Juden sein Leichentuch. Unter ihm wird er einmal begraben sein. Mit diesem Zeichen bekennt er vor dem heiligen Gott seine Vergänglichkeit. Was sind 50, 60, 70 oder 80 Jahre? Wie schnell gehen sie dahin? In den 10 ernsten Bußtagen, die mit Rosh Hashanah beginnen und mit Yom Kippur, dem Tag nicht der Versöhnung, sondern von Kapper, der Bedeckung, aufhören, sind die Synagogen weiß von Männern, die dieses Tuch über sich geworfen haben. Und dann sprechen sie sich einem großen Gebet entgegen, das an Yom Kippur dreimal wiederholt wird. Dieses Gebet besteht aus 44 Bitten. Nach dem hebräischen Alphabet geordnet von Aleph bis Taf, 2 × 22. Und da werden Verfehlungsmöglichkeiten angesprochen. Der Herr möge mir vergeben meine Schuld, die ich begangen habe an meiner Frau, an meinen Kindern, an meinem Nachbarn, an, die ich wissend oder unwissend getan habe im Geschäftsleben. Und warum? Damit dem Juden bewusst wird, wo er vom letzten Yom Kippur bis heute schuldig geworden ist an Mitmenschen. Und wenn ihm das aufging, hat er die Pflicht,